Du hörst Suchtgespräche oder Suchgespräche mit Janina und Marti. Ein Podcast über die psychotherapeutische Arbeit bei Sucht.
Moin Marti.
Hi Janina.
Heute ist unsere erste Folge mit einem Gast bzw. einer Gästin. Wir sind schon ganz aufgeregt, nämlich Angelika Bauer. Wir kennen uns von früher, haben zusammengearbeitet. Sie war unsere Oberärztin damals und wir haben gedacht, wir starten erstmal damit. Angelika, stell dich doch mal kurz vor. Was sind deine Schwerpunkte? Vielleicht auch, wie bist du zur Sucht gekommen?
Mein Name ist Angelika Bauer. Ich bin Chefärztin an der LVR-Klinik Bettburg-Hau an der Erwachsenenpsychiatrie 2. Das ist die Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen mit einem kleinen Teil psychosomatische Erkrankungen. Hier arbeite ich seit Oktober 23 und leite diese Abteilung mit 5 Stationen. Wir haben eine Alkoholentzugsstation und eine Drogenentzugsstation. Wir haben eine geschlossene Station mit Patienten, die Doppeldiagnosen haben, die aber auch Unterbringungsbeschlüsse haben. Und wir haben 2 Stationen, bei denen es darum geht, die Komorbiditäten der Patienten zu behandeln. Also suchterkrankte Menschen, die jetzt nicht mehr zum Entzug kommen, sondern zu der Behandlung der weiteren Störungen, die sie so begleiten, von Persönlichkeitsstörungen, Depressionen, aber auch Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis.
Und was würdest du vielleicht sagen, gibt es so Steckenpferde, wo du sagst, jetzt unabhängig davon, wo du aktuell arbeitest, das sind irgendwie so Themen, die dich interessieren, wo du sagst, dazu hast du dich irgendwie schon oder hast du schon dich mit beschäftigt oder sowas?
Also sicherlich bin ich sehr interessiert immer an der Arbeit mit Drogenpatienten, die also mit illegalen Substanzen zu tun haben. Hier ist die Entwicklung ja auch rasant schnell. Momentan beschäftigen uns viele neue psychoaktive Substanzen. Es gibt synthetische Opioide, synthetische Benzodiazepine. Und ein zweites Steckenpferd ist eigentlich die Behandlung von jugendlichen Konsumenten. Da arbeite ich hier auch mit unserer Kinder- und Jugendpsychiatrie zusammen. Allerdings kommen da momentan gar nicht so viele an. Wir hatten kurzzeitig auch Anfragen von den Suchtberatungsstellen, aber jetzt in letzter Zeit haben wir nicht so viele Süchtige. Allerdings kommt es auch immer mal wieder vor, dass jemand mit 18 schon schwer heroinabhängig ist.
Ja, das ist was, das ist eine Entwicklung, wo sich ja generell alle so ein bisschen Sorgen auch machen. Über die Jugend, das ist so eine Floskel, man macht sich immer Sorgen um die Jugend, aber was sozusagen das Konsumthema angeht, von daher super, dass ihr da auch zusammenarbeiten könnt mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie, ist ja auch nicht selbstverständlich.
Ne? Ja, da haben wir eine sehr gute Kooperation.
Sehr cool. Vielleicht noch als letzten Punkt, wie du zur Sucht gekommen bist. Gibt es da irgendwie eine gute Story oder so oder auch vielleicht eine beschissene Story?
Nee, eigentlich eine ganz lustige Story. Also eigentlich wollte ich nicht Psychiater werden. Ich war auf dem Weg zum Neurologen und hatte dann geplant, okay, ich mache jetzt mal mein psychiatrisches Fremdjahr. Das passte irgendwie gerade so rein, habe mich dann in Riedstadt beworben und kann mich gut erinnern, dass damals ein Kollege mich so durch die Klinik führte und mir so die Abteilungen zeigte an dem Tag der Bewerbung. Und dann kamen wir an dem Gebäude vorbei im sogenannten Haus 12 und da hieß ja, hier ist die Suchtabteilung, da möchte ja keiner arbeiten. Das ist so ganz furchtbar. Die Patienten werden immer rückfällig und das macht so gar keinen Spaß. Und dann dachte ich, naja, okay. Und wie ich dann eingestellt war, hieß es, und Sie gehen in die Suchtabteilung. Und ich dachte erst, okay, das wurde ja nicht so als großartig dargestellt, aber gucken wir mal. Und eigentlich hat es mir dann aber vom ersten Tag an richtig viel Spaß gemacht und ich fand die Arbeit mit den Suchtpatienten immer großartig und sehr bereichernd und gar nicht so katastrophal, wie der Kollege das damals dargestellt hat, sodass ich bis heute gerne in der Sucht arbeite, auch eine Zeit lang in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet habe und auch da geguckt habe, wie sieht's denn da aus? Merken die das, dass die Jugendlichen konsumieren oder kommt das bei den vielen Problemen, mit denen die Jugendlichen in die Kinder- und Jugendpsychiatrie kommen, gar nicht vor? Und so war es auch oft. Die Sucht ist da häufig untergegangen.
Das wäre eigentlich nochmal eine Idee für eine Extra-Folge irgendwann, ne? Fällt mir gerade so auf, weil das ist, glaube ich, total spannend, wenn man jemanden hat, der so in beiden Bereichen war, ne? Im Suchtbereich bei den Erwachsenen und dann generell im Kinder- und Jugendbereich und da zu schauen, was geht vielleicht unter, wie sind die Themen vielleicht anders, wie ist die Herangehensweise auch anders, wo sind da vielleicht auch wieder Lücken beim Personal, ne? Was das Wissen betrifft. Das, glaube ich, wäre echt nochmal spannend für eine Extra-Folge. Aber witzig auf jeden Fall, dass es bei dir offensichtlich ähnlich war wie bei mir, dass es irgendwie so reingeworfen werden war und man das eigentlich erstmal gar nicht wollte. Und dann aber irgendwie hat's gepasst, die Faust auf Auge.
Aber ganz ehrlich, das ist ja der Running Gag eigentlich von allen Leuten. Ich kenne kaum jemanden in der Sucht, der da bewusst reingegangen ist, der irgendwie zu Anfang des Studiums irgendwie in der ersten Veranstaltung sagt, ich möchte mal in der Sucht arbeiten, sondern also bei mir genauso und bei euch ja auch und ehrlich gesagt alle, die ich kenne, war das echt so ein irgendwie reingeworfen und dann häufig Liebe auf den ersten Blick.
Ja, das ist auch ein schöner Punkt vielleicht für den Vorstellungseinstieg. Ich würde sagen, wir alle drei sind ja so vom Typ keine Zeit verlieren. Deswegen starten wir da vielleicht mal ins Inhaltliche rein.
Absolut, denn hier, wir sind ja ein Podcast, der sich ganz bewusst an Interessierte, Betroffene, aber auch zum Beispiel an therapeutisches Personal richtet. Und da würde mich interessieren, Angelika, wenn hier jetzt jemand zuhört, der vielleicht selbst seinen Suchtmittelkonsum hinterfragt, ein Angehöriger, der sich Sorgen macht oder eine ambulante Psychotherapeutin, bei der ein Patient konsumiert. Wann ist denn für dich ein Punkt erreicht, wo du sagst, hier macht es Sinn, wirklich eine stationäre Entzugsbehandlung aufzunehmen?
Also wir unterscheiden ja heute zwischen so einem riskanten Konsum, wo es mal so ein bisschen schwierig wird. Manche berichten von einem Alkohol- oder Drogenmissbrauch und andere von der wirklichen Abhängigkeit. Manchmal ist das so ineinander übergehend. In den neuen ICD wird sich das auch nochmal ändern. Es ist immer so die Frage, wo habe ich denn wirklich meine Probleme? Also was sicherlich relevant ist, wenn ich anfange, Entzugssymptome zu entwickeln. Also für die Alkoholiker, wenn die abends getrunken haben und morgens merken, oh, eigentlich habe ich jetzt schon ein Zittern, eigentlich habe ich eine massive Unruhe und eigentlich müsste ich jetzt trinken, bevor ich auf die Arbeit gehe, damit ich den Tag überhaupt starten kann. Dann ist sicherlich der Punkt, dass man unbedingt in eine Entzugsbehandlung gehen sollte, außer man nimmt das alles noch in Kauf. Auch wenn weitere körperliche Probleme aufgetreten sind, der Hausarzt feststellt, oh, da gibt's Blutbildveränderungen, das ist ja nicht so in Ordnung, wie sieht's denn aus mit Ihrem Alkoholkonsum? Oder andere Folgeschäden eintreten, bei den Drogenabhängigen natürlich auch Abszesse, wenn sie intravenösen Konsum haben oder Probleme mit der Lunge, wenn sie inhalativen Konsum haben. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann gar nicht stoppen, ich verliere hier die Kontrolle über die Menge, ich würde das zwar gern mal konsumieren, aber irgendwie habe ich nur noch den Gedanken, ich muss mich darum kümmern, dass das nächste Suchtmittel wieder vorhanden ist, dann ist dringlich Zeit zu sagen, jetzt ist, glaube ich, eine Entzugsbehandlung anzuraten.
Alles klar. Und ich kriege das häufig mit, gerade wenn ich mit niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen spreche, die wenig Suchterfahrung haben, ist da eine ganz große Unsicherheit, wenn da jemand ins Erstgespräch geht und zum Beispiel berichtet, ach, ich trinke halt, aber irgendwie, ich könnte jetzt aufhören oder ja, ab und zu am Wochenende Amphetamine, Kokain. Was würdest du denn zusammengefasst den niedergelassenen Kollegen raten, weil das bei denen wirklich immer eine große Frage ist? Wann wäre denn ein Fall, dass die Kollegen auch wirklich sagen, nee, bitte erstmal Entzugsbehandlung und danach können wir über ein ambulantes Setting sprechen.
Also mein Rat ist ja oft, wenn man so den Verdacht hat, da ist irgendwas. Es gibt ja so diese klassischen Tests, Selbsttests, den Audit-Fragebogen, den man schnell mal durchgehen kann und schnell draufkommt, oh, habe ich doch mehr als 8 Punkte, müsste man vielleicht doch noch mal gucken, ist nicht in Ordnung. Aber auch sonst, wenn ein Patient berichtet von seinem Konsum und den auch schon selber irgendwie als schwierig darstellt, würde ich als niedrigen Schritt oder niederschwelligen Schritt immer mal an eine Suchtberatungsstelle verweisen. Nehmen Sie doch mal Kontakt auf. Auch das geht online, wenn man das möchte. Da würde ich schon mal den ersten Schritt in diese Richtung gehen wollen. Wenn die Patienten selber darauf kommen, dass das Problem doch größer zu sein scheint, dann würde ich auch zeitnah versuchen, den Kontakt zu einer Suchtklinik, Entzugsklinik herzustellen. Dann kann man immer noch entscheiden, ist das jetzt notwendig oder nicht. In den allermeisten Fällen ist es notwendig, weil das bedeutet ja, dass dem Patienten das selber schon als schwierig aufgefallen ist. Und wir, die so in der Sucht viel zu tun haben, wissen, dass Patienten eigentlich am Anfang relativ lange das bagatellisieren und sagen, ach, kommt damit schon klar, das geht schon irgendwie, so dramatisch ist das nicht. Und das ist doch eigentlich alles ganz in Ordnung und die anderen machen das auch so.
Das ist tatsächlich eine ziemlich gute Überleitung zu der nächsten Frage, nämlich ob es auch Argumente gibt, dass man sagt, man macht einen Entzug sozusagen kalt und ohne professionelle Hilfe, wo man irgendwie sagen könnte, okay, vielleicht braucht's dann für diejenigen zum Beispiel, die von sich selbst sagen, ach naja, es ist ja noch gar nicht so nötig, wo würdest du denn sagen, ist es tatsächlich vertretbar zu sagen, ich mache das ohne eine stationäre Entzugsbehandlung oder jetzt auch ohne ambulanten Entzug, ne? Einfach generell ohne professionelle Hilfe?
Ja, also kalte Entzüge sollte man grundsätzlich nicht machen. Gar keine Frage.
Was ist das denn?
Kalt bedeutet beispielsweise bei einem Alkoholentzug, dass ich keine Medikamente nehme, dass ich einfach den Alkohol absetze, zu Hause sitze und das schon irgendwie aushalte. Und das kann halt bei bestimmten Geschichten echt schwierig werden. Also gerade beim Alkoholentzug können da lebensbedrohliche Notfälle entstehen. Und das sollte man nicht auf die kalte oder auf die leichte Schulter nehmen. Also Substanzen, bei denen ein kalter Entzug möglich ist, ist beispielsweise Cannabis. Hier sind keine schweren Entzugssymptome, körperlichen Entzugssymptome zu erwarten. Dennoch ist es sicherlich ein Entzug, der nicht ganz einfach ist, weil die meisten Substanzen halt auch einen psychischen hohen Suchtdruck auslösen, mit dem man nicht einfach so zurechtkommt. Man kann das aber gut kalt entziehen, weil da passiert jetzt keine große Entzugssymptomatik, die irgendwie bedrohlich werden könnte. Auch Amphetamine könnte man kalt entziehen oder entzieht man auch kalt. Da gibt es keine Ersatzsubstanz für, mit der man das irgendwie entgiften kann. So dass ein kalter Entzug bei manchen Substanzen möglich ist, ganz sicher ausgeschlossen ist ein kalter Entzug bei Alkohol, Benzodiazepinen und Substanzen, die ein schweres Entzugssyndrom auslösen können.
Das heißt, Benzos, nochmal kurz für die, die sich vielleicht nicht so auskennen, sind ja so Beruhigungs- oder dämpfende Geschichten, richtig?
Benzodiazepine sind Substanzen wie Schlaftabletten, Beruhigungsmittel, auch Narkosemittel, wenn man so will. Also die fallen unter diesen Begriff Sedativa, also ja, Schlafmittel.
Das heißt, auch diese ganzen tollen Sachen, die wir immer so Z-Substanzen nennen, so wie Zolpidon, Zolpidem, solche Geschichten, werden dann auch auf jeden Fall stationär.
Genau, die sollte man nicht alleine entgiften. Das kann schwierig werden, da kann es zu schwerwiegenden Komplikationen kommen.
Okay, und du hast schon angedeutet, es ist manchmal nicht nur eine Frage, ob man stationär entzieht, was sozusagen die körperlichen Gefahren in Anführungszeichen angeht. Bei Alkohol ist das klar, aber bei den anderen ist es vielleicht auch manchmal das Psychische. Und das ist ja was, finde ich, was oft im Alltag ja auch so, als wir noch zusammengearbeitet haben, oft so die Herausforderungen waren, ist es jetzt sozusagen, ist die Person jetzt belastet genug, dass man auch eine stationäre Behandlung rechtfertigen kann, während ja gleichzeitig der Trend immer mehr so hin zur Ambulantisierung ist und ja auch so diese Sorgen waren mit der Legalisierung vom Cannabis, dass das irgendwie dazu führt, dass man weniger das stationär rechtfertigen kann. Und ich glaube, da muss man einfach nochmal, wie du auch gesagt hast, betonen, dass man manchmal auch überlegen muss, ist es realistisch, dass jemand ambulant einfach so ohne Unterstützung von der Substanz wegkommt, egal ob es jetzt der körperliche oder psychische Entzug ist. Und gibt es vielleicht einfach natürlich auch Belastungen, die entstanden sind durch den ganzen Konsum, die halt dann vielleicht nicht ambulant einfach so zu stabilisieren sind. Ne?
Genau, da würde ich voll gern einhaken, denn das kennen wir ja von Betroffenen viel und ich finde, es ist auch total menschlich und nachvollziehbar. Ich glaube, euch geht es genauso, dass gerade jemand, der noch nie eine stationäre Entzugsbehandlung gemacht hat, für den ist dieses Setting natürlich mit Ängsten und Sorgen und Befürchtungen verbunden. Man stellt sich ja in der Entzugsklinik, wer weiß wie vor. Häufig ist es dann ja so, wenn dann Leute da sind, ist es häufig viel, viel cooler, als man dachte. Aber vielleicht auch in dem Rahmen, Angelika, weil Janina es schon angesprochen hat, was wären denn so Gründe, wenn du sagen würdest, hier macht ein ambulanter oder auch ein tagesklinischer Entzug Sinn? Und wann ist das eher, wo man sagen würde, nee, hier müssen wir wirklich, hier wäre es falsch, von einem stationären Entzug abzuraten?
Also ein ambulanter Entzug ist ja momentan sogar die Voraussetzung, dass man irgendwann einen Patienten auch stationär aufnehmen kann, wenn er Cannabis konsumiert. Aktuell gehen die Krankenkassen davon aus, dass zunächst ein Versuch gestartet werden muss, Cannabis ambulant zu entziehen. Und nur wenn das gescheitert ist, dann gibt es eine Begründung für eine stationäre Entzugsbehandlung. Oh. Ansonsten könnte man theoretisch alle Substanzen ambulant oder auch teilstationär entziehen. Theoretisch. Die Frage ist natürlich, wenn jetzt jemand einen ambulanten Alkoholentzug machen will, das bedeutet ja, dass er sehr, sehr engmaschig überwacht werden muss. Das würde bedeuten, dass er am Anfang täglich in eine Ambulanz kommen muss. dass er eine hohe Abstinenzmotivation hat, dass er auf gar keinen Fall alleine zu Hause sitzen darf, sondern da muss irgendjemand sein, der im Zweifelsfall einen Notarzt oder einen Rettungswagen verständigen kann, wenn das Ganze nämlich doch schief geht. Er darf keine schwerwiegenden somatischen Komplikationen haben, weil all das würde den Entzug komplizieren, sodass man dann nicht eine ambulante Entgiftung oder einen ambulanten Entzug durchführen kann. Theoretisch ist es aber erstmal möglich.
Ich glaube, in der Praxis, Angelika, machen wir das ja nur bei den Leuten so, die eher geringere Mengen haben, oder? Am Konsum.
Ja, also ich muss wirklich sagen, ich rate erstmal von einem ambulanten Alkoholentzug erstmal ab. Mhm. Ich finde die Risiken immer noch hoch. Trotzdem, laut Leitlinie ist es erstmal machbar. Ja, die Alkoholentzugsleitlinie sagt, kann man machen. Bestimmte Dinge müssen erfüllt sein und es muss ein Kollege in der Ambulanz sein oder ein Hausarzt da sein, der suchterfahren ist, der dann wirklich tägliche Kontakte anbieten kann, der das Ganze im Blick hat. Und es müssen irgendwie Angehörige da sein, die das Ganze auch begleiten. Man kann das nicht alleine machen. Meine Empfehlung ist bei einem Alkoholentzug immer eine stationäre Aufnahme, weil das eben doch mit Risiken verbunden ist.
Mhm. Da kommen wir bestimmt gleich auch noch zu. Aber ich finde, was man da auch nicht unterschätzen darf, in einem stationären Entzug passiert ja viel, viel mehr, als nur die Entzugsmedikation zu geben. Punkt, den du bestimmt gleich später auch noch sagen wirst. Nämlich, da findet ja Beratung statt, da finden psychotherapeutische Angebote statt. Da gibt's andere Mitpatienten, die im selben Boot sitzen. Und das sind ja alles Faktoren, die super dabei helfen, den Weg zu gehen, die man eben nicht hat, wenn man einsam und alleine so einen ambulanten Entzug macht.
Auf jeden Fall. Allerdings müssen wir auch hier unterscheiden ja zwischen der körperlichen Entgiftung und einer qualifizierten Entzugsbehandlung. Also viele Dinge, die du gerade beschrieben hast, die sind ja schon in Richtung qualifizierte Entzugsbehandlung einzuordnen, während eine körperliche Entgiftung, die ja manchmal nicht in speziellen Entzugskliniken läuft, sondern in der Inneren in irgendwelchen normalen oder somatischen Krankenhäusern, da ist ja keine psychotherapeutische Unterstützung da. Da sind vielleicht auch mal keine anderen Patienten da. Da sitzt dann nur einer auf einer inneren Station, der jetzt einen Alkoholentzug beziehungsweise eine körperliche Entgiftung durchführt. Also da ist sicherlich nochmal ein Unterschied. Was wir empfehlen, ist natürlich die Entzugsbehandlung in einer spezialisierten Entzugsklinik. Ja?
Mhm. Ich fasse nochmal kurz zusammen, weil wir gerade jetzt schon bei dem Thema so, was ist ein Unterschied, einfach irgendwie körperliche Entgiftung und qualifizierte Entzugsbehandlung. Ich fasse nochmal kurz den Teil zusammen zu der Frage, wann ist sozusagen auch teilstationär ambulanten Entzug möglich. Dass du weiterhin klar sagst, also ambulanter Entzug bei Alkohol würdest du generell eigentlich nicht empfehlen. Bei anderen Substanzen ist es natürlich schon möglich, was jetzt den körperlichen Entzug angeht, was die Risiken angeht. Aber da wieder ist eben das emotional und die psychische Belastung und auch der Suchtdruck, der einfach je nach Substanz ja sehr heftig ist, zu bedenken, dass man es einfach nicht schafft. Dann hast du angedeutet, dass auch von der Versorgung her es überhaupt erstmal zum Beispiel einen Hausarzt oder eine Ambulanz geben müsste, die das dann auch mit dem täglichen Sehen machen könnten, wo man ja schon sagen könnte, allein daran würde es scheitern. Manche Leute sind froh, wenn sie überhaupt einen Hausarzt finden. Und mit dem Teilstationären, das hast du jetzt nicht nochmal näher ausgeführt, aber ich glaube da, ne, Martin und ich haben ja auch schon viel erzählt, zumindest auch teilweise in anderen Folgen, da kann man schon sagen, dass der Vorteil natürlich ist, dass man Personen leichter täglich sehen kann und dass wir da aber immer sehr abwägen, wie hoch ist die Konsummenge von dem, was jeweils konsumiert wird. Das würde jetzt hier in der Folge zu weit führen, da jetzt wirklich konkrete Beispiele zu machen. Und vor allen Dingen ist so eine Regel, ihr könnt gerne mich korrigieren, wenn ihr das anders seht, bei Leuten, wo wir nicht sicher sind, klappt das teilstationär oder muss die Person vielleicht doch stationär, dass wir die Person immer Anfang der Woche aufnehmen. Dass wir die niemals Donnerstag oder Freitag aufnehmen würden, weil wir sie dann Samstag, Sonntag ja nicht sehen. Was meint ihr?
Ja, würde ich sehr unterstützen. Teilstationär ist ja manchmal auch so, dass man sagt, wir fangen mit dem akuten Entzug in der vollstationären Variante an und leiten das teilstationär über. Das ist etwas, was ich auch auf meiner Alkoholstation sehr häufig mache. Mhm. Dass ich mit Patienten, die verschiedene Probleme haben, dringend nach Hause müssen oder geht es um Versorgung von Angehörigen oder sonst was, dass wir sagen, okay, dann fangen wir mit der ganz akuten Form zu Hause, also hier auf der Station an und leiten dann sehr zeitnah in die teilstationäre Behandlung über, so wie wir so den schweren Verlauf abgefangen haben.
Ja, super. Das ist nochmal eine gute Ergänzung. Das hatte ich ganz vergessen. Ja, absolut.
Und ich würde noch ergänzen, was auch noch wichtig ist, wie gut man die Leute kennt. Wenn jetzt Herr Meier, ja, der leider irgendwie zum 50. Mal es nicht gepackt hat und wieder in den Entzug kommen will, dann aufschlägt, da kennen wir schon 49 Entzüge und wissen zum Beispiel, dass der Herr Meier zum Glück körperlich immer nicht so beeinträchtigt ist. Und dann wäre es noch eine Indikation zu sagen, das können wir mal tagesklinisch probieren, als wenn ein Patient beispielsweise das allererste Mal da ist und noch überhaupt nicht einschätzbar ist, wie der denn im Entzug eigentlich reagiert.
Das stimmt. Ja, absolut. Dann würde ich doch sagen, erklär doch mal kurz, was vielleicht so ein typischer Ablauf ist von der Entzugsbehandlung und auch nochmal genau zu sagen, was ist denn eben ein qualifizierter Entzug, eine qualifizierte Entzugsbehandlung?
Also gehen wir mal von einem Alkoholentzug aus. Das ist ganz gut zu erklären. In einem Alkoholentzug ist es so, dass der Patient häufig noch im intoxikierten Zustand in der Klinik ankommt. 2 Promille, manchmal auch 3 Promille. Und wir dann an diesem ersten Tag erstmal die allgemeinen Untersuchungen machen, ihn ankommen lassen. Aber Blutuntersuchungen, EKG läuft dann schon. Mhm. Man kriegt schon so einen ersten Eindruck. Er wird durch die Assistenzärzte untersucht. Man schaut sich an, was ist das Problem. Man nimmt eine Suchtanamnese auf. Mehr ist dann manchmal auch schon gar nicht möglich. Und wenn dann die Entzugssymptomatik eintritt, bei manchen Patienten unter 2 Promille, bei dem anderen unter 1,5 Promille, bei manchen auch erst unter 1 Promille, fangen wir dann mit einer Entzugsmedikation an. Das heißt, wir machen erstmal eine Dosisfindung, geben üblicherweise Benzodiazepine, Oxazepam, Diazepam, Tavor vielleicht, also Lorazepam, um rauszufinden, wie viel Medikament benötigt er überhaupt, um diese Entzugssymptome, die jetzt auftreten, abzufangen. Und wenn wir dann eine Dosisfindung gemacht haben, so nach 24 Stunden, wissen wir, wie viel hat er benötigt. Und aus der Menge, die dann entstanden ist, gibt es dann 2 Möglichkeiten. Entweder wir arbeiten weiter nach Score-gestützten Techniken und überwachen den Patienten am Anfang 2-stündlich, 4-stündlich, 6-stündlich und gucken, wie sind denn die Entzugssymptome ausgeprägt. Dann gibt es so ein Punktesystem und danach kann er dann Medikamente bekommen. Oder wir stellen ihn auf ein Schema ein. Das heißt, wir haben die Dosis gefunden. Er hat vielleicht 40 Diazepam gebraucht und dann werden täglich 5 Milligramm reduziert, bis es komplett ausgeschlichen ist.
Kurz ergänzt für die, die nicht so in der Materie drin sind. Die Entzugsmedikation hilft eben vor allem mit den Entzugssymptomen umzugehen und bietet einen Schutz gegen diese lebensgefährlichen Komplikationen, gerade beim Alkoholentzug, den du eben angesprochen hast. Sowas wie Krampfanfälle, oder?
Ja, genau. Oder Delirium, ja. Auch ein potenziell tödliches Symptom, ja.
Und aber auch, um sozusagen mit dem ganzen psychischen Kram umgehen zu können, ne? Also, dass man sozusagen, Patienten würden vielleicht sagen, nicht sofort so klar im Kopf ist, sondern irgendwie so schrittweise sich daran gewöhnt, die Welt, sich selbst und die Mitmenschen ohne die Substanz sozusagen wieder wahrzunehmen. Das ist ja häufig dann auch so ein Punkt, wenn es darum geht, ob man vielleicht nochmal, wir nennen das immer einen Tag pausieren, ne, oder irgendwas langsamer ausschleichen, wo man dann manchmal auch im Gespräch einfach dann noch entscheidet, es vielleicht langsamer zu machen, weil man dann doch merkt, das ist irgendwie alles noch ein bisschen zu fragil, das Ganze.
Genau, von den Patienten oft beschrieben als, ich habe so massive innere Unruhe, ich halte das nicht aus.
Ja, genau. Mhm. Und qualifizierter Entzug versus einfach nur irgendwie Entgiftung?
Ja, beim qualifizierten Entzug geht es eben darum, mehr zu machen, als nur kurz diese Entzugssymptome abzufangen. Also diese Entzugssymptome, die kann man dann oft in 6-7 Tagen komplett abfangen. Und es gibt auch Patienten, die danach sofort wieder nach Hause wollen und bloß nichts anderes dazu haben. Im qualifizierten Entzug, da arbeiten wir aber eben auch an den anderen Problemen, an vielleicht den Problemen, die auch zu dieser Suchterkrankung beigetragen haben. Es werden die Begleit- und Folgeerkrankungen erfasst und auch anbehandelt und eine weitere Behandlung initiiert, sodass man weiterleiten kann. Was gibt's denn alles für Probleme? Es geht um psychotherapeutische und soziotherapeutische Maßnahmen, die eingeleitet werden. Es geht um die Förderung der Änderungsbereitschaft und auch die Änderungskompetenz stärken, damit Patienten danach eventuell auch abstinent bleiben können. Wichtig ist in der qualifizierten Entzugsbehandlung, dass wir auch die Idee haben, den Patienten in das Suchthilfesystem zu integrieren, je nachdem, ob er sich da schon auskennt oder nicht. Das sind die Drogenberatungsstellen, das sind Selbsthilfegruppen, das kann auch eine ambulante Psychotherapie sein, wie es danach weitergeht. Und wir haben das Ziel, so wie die Leitlinie uns das auch empfiehlt, den Patienten möglichst in eine weiterführende Reha-Maßnahme zu überführen.
Also Reha wäre sozusagen dann Suchtreha. Dazu machen wir ja nochmal eine eigene Folge, was das dann auch konkret bedeutet. Aber etwas, wo man so ein bisschen mehr Zeit auch hat, vielleicht so die Gründe und Auslöser, warum man sozusagen konsumiert, Möglichkeiten, wie man anders damit umgehen kann, einfach alles mit ein bisschen mehr Zeit auch sich zu stabilisieren angehen kann, weil der Entzug ja dann doch vergleichsweise kurz ist im Vergleich zu einer Reha.
Genau, und wenn man jetzt wirklich als Betroffener oder als Angehöriger sagt, wie sieht's denn dann konkret aus, kann man sich mal ganz gut vorstellen, dass man wirklich in einer qualifizierten Entzugsbehandlung nicht nur auf dem Zimmer liegt und eben wie in einem somatischen Krankenhaus dann eben Medis kriegt, vielleicht mal eine Visite, sondern in allen Entzugsstationen, die einen qualifizierten Entzug anbieten, die ich kenne, kriegt man tatsächlich ähnlich fast wie in der Reha so einen Wochenplan und dann stehen dort eben neben den Punkten Arztgespräche, auch eben psychotherapeutische Gruppen, Bewegungstherapie, Kreativtherapie, Termine mit dem Sozialdienst, um eben zu besprechen, wie es weitergeht. Und man hat tatsächlich, weiß nicht, ob ihr das so unterschreiben würdet, aber ich finde immer ein relativ buntes Programm aus echt verschiedenen Angeboten.
Absolut, ja.
Wobei, wenn man die Patienten jetzt fragen würde, die würden trotzdem sagen, manchmal beschweren sie sich, dass da zu wenig Programm ist. Ne? Ich glaube, es ist immer die Frage. Die einen sagen, es ist zu viel Programm, weil sie eigentlich mit ihrem Entzug beschäftigt sind. Die anderen sagen, es ist zu wenig Programm. Was man, glaube ich, aber schon nochmal wichtig sagen muss zur Unterscheidung, es ist eben nicht vergleichbar mit dem Programm von der Reha oder auch von der Tagesklinik. Weil es geht ja schon darum, dass man irgendwie Möglichkeit hat, sich irgendwie zu erholen, zu stabilisieren und schon ein Stück weit auch viel auf sich selbst irgendwie zurückgeworfen ist, ne, sich irgendwie mit sich selber auseinanderzusetzen. Also es ist nicht so, dass man sich die ganze Zeit mit irgendwas ablenken kann. Das ist häufig auch dann sehr schwierig, ne, für die Betroffenen. Ja. Das finde ich, muss man schon auch klarstellen und dass das aber schon auch Sinn der Sache ist, weil jemand, der sozusagen voll im Entzug ist, hat nicht den Kopf, sich auf ein komplettes Tagesprogramm einzustellen.
Eben, das ist ja der entscheidende Punkt, dass die Leute sind ja wirklich im körperlichen Entzug und denen geht's häufig schlecht. Also man hat im Entzug mit Menschen zu tun, die wirklich körperlich und psychisch am Kämpfen sind. Und wie du sagst, da wäre jetzt so 6-7 Veranstaltungen am Tag, wie man das irgendwie aus der Reha kennt und dann noch hier eine Sporteinheit und da, wäre einfach überfordernd. Und ich finde immer wichtig, es ist niederschwellig, aber es ist eben anders als jetzt in der reinen, in der Entgiftung eben schon da, das Programm. Und ich finde es auch wichtig.
Ja.
Aber es gehört zum qualifizierten Entzug auch dazu, dass man an diesem Programm teilnimmt. Also es geht nicht darum, ich gehe jetzt mal chillen.
Ja.
Das ist keine qualifizierte Entzugsbehandlung.
Ja. Ja, das ist nochmal eine gute Info. Und dementsprechend, wenn man jetzt nur kommt, weil man irgendwie denkt, okay, ich entgifte mal, damit ich wieder einen neuen Kick kriege, das sozusagen dann wieder mehr ballert, dann ist das bei einer qualifizierten Entzugsbehandlung, kommt man dann nicht einfach so durch. Da ist man dann schon auch verpflichtet, gewisse Dinge zu machen. Genauso wie ich komme am Ende des Monats, wenn das Geld knapp geworden ist. Das sind jetzt keine Generalunterstellungen, sondern einfach zwei trotzdem gängige Gründe auch, warum manche Menschen sich in den Zug begeben. Dementsprechend sollte man das schon hier auch nennen.
Genau, aber eigentlich sind die Gründe ja gleich. Wenn jemand gerade bereit ist, eine Entzugsbehandlung zu machen, dann ist immer toll, wenn wir ihn abholen können und ihm das mal eröffnen können. Ganz gleich, was ursprünglich seine Gründe waren. Wenn es wirklich das Geld war, na ja, gut, prima, das ist Geld. Vielleicht kriegen wir ihn ja dazu, so weit umzudenken und sich zu verändern und zu sehen, das macht einen Vorteil, dann wäre es ja auch in Ordnung.
Ja, nee, absolut, hast du vollkommen recht. Dann würde ich sagen, Marti, gute Überleitung zur nächsten Frage.
Denn was uns jetzt, wenn wir jetzt mal wirklich hinter den Vorhang blicken wollen, als wenn wir hier jemanden haben, die wirklich unglaublich erfahren im Setting Entzugsstation, qualifizierter Entzug ist, was schätzt du denn eigentlich so an dem Setting? Wir alle haben da ja wirklich auch länger gearbeitet auf Entzugsstation oder arbeiten immer noch da. Was ist denn das so, wo du sagst, das ist echt cool an dem Setting, dort auch zu arbeiten oder vielleicht auch wirklich dort Patient zu sein?
Ich glaube, das Coole dort ist, dass es ja eine Patientengruppe gibt, dass wir quasi in so einem Entzugssetting auf einer spezialisierten Entzugsstation eine mitlaufende Selbsthilfegruppe haben. Ja, die Patienten lernen sich kennen, merken, sie sind nicht alleine, es sind bei den anderen genauso Probleme, die vielleicht ähnliche Art sind, vielleicht aber auch ganz andere Art sind. Des Weiteren haben wir hochqualifizierte Pflege vor Ort, die sich auskennen, die das erfassen kann, die mit den Patienten umgehen kann, die das auch gut vermitteln kann, wo sind die Probleme, was könnten Schwierigkeiten sein, die sich einfach schon sehr gut auskennen mit diesem ganzen Problementzug. Und dann haben wir eben auch die Möglichkeit, mit allen möglichen anderen Therapiearten zusammenzuarbeiten, um Patienten zu ermöglichen, umzudenken, was anderes zu sehen. Die Abstinenzmotivation auch zu fördern. Manchmal aber auch, um zu erkennen, abstinent ist hier gar kein Ziel, sondern Abstinenz ist ein Ziel von uns, aber gar nicht die des Patienten. Und der hat vielleicht ein ganz anderes Ziel. Und wir sprechen ja heute oft von der zieloffenen Suchtarbeit. Dann ist auch das etwas, was wir im Rahmen dieser Entzugsbehandlung erkennen und vielleicht dann auch mit den Sozialarbeitern abklären können. Ja, wo geht's denn dann hin, wenn es nicht zur vollständigen Abstinenz gehen soll? Das finde ich auch völlig legitim und auch wichtig, dass das heute ein großes Thema in der Entzugsbehandlung ist.
Ich finde es sehr gut, dass du das nochmal gesagt hast, dass es eben was Offenes ist, weil das Thema hatten wir auch schon häufiger in den Folgen, dass die ja immer so oder dass die Gefahr ist, dass man als Fachpersonal in diese Falle tappt, zu denken, ich weiß doch, was das Beste für die Person ist oder für die betroffene Person, und ist doch klar, dass es nur die Abstinenz ist. Und das ist halt manchmal auch einfach, ja, ich sag mal extra so bewusst, vielleicht ein bisschen übertrieben, es ist eine Form von der Überheblichkeit auch, ne, sich selbst einzubilden, einschätzen zu können, was für die andere Person das Beste ist. Wir stecken nicht in der Haut, wir wissen nicht, was man vielleicht alles an Gefühlen, Erinnerungen, Bildern, was auch immer aushalten muss, wenn man klar im Kopf ist. Und da finde ich gut, nochmal zu betonen, dass das Ziel, also wie hast du es genannt, zieloffene?
So heißt es heute, zieloffene Suchtarbeit.
Ah ja, zieloffene Suchtarbeit, das finde ich doch ein guter Begriff, den kannte ich noch gar nicht.
Ich würde mich auch total anschließen und auch sagen, ich finde, das habe ich auch häufig mit Klientinnen oder Patienten besprochen, Entzugsstation heißt häufig, dass irgendwie 20 verschiedene Leute aus unterschiedlichen Settings mit häufig unterschiedlichen Substanzen auf einen Haufen zusammengeworfen werden, und da können häufig echt sehr wertvolle Dynamiken raus entstehen. Und was ich noch ergänzen würde, ist, du hattest es schon bei der Pflege angesprochen, aber ich finde, insgesamt ist meine Erfahrung auf Entzugsstationen, die Teams, die dort arbeiten, die sind häufig wirklich einfach sausympathisch. Ich habe mich dort immer super wohl gefühlt, und ich schätze auch noch sehr das Multiprofessionelle daran, dass man wirklich merkt, fehlt eine Berufsgruppe im Bereich Entzugsbehandlung, klappt es nicht mehr. Wir brauchen die Ärztinnen, Ärzte, gerade eben, wenn es um das Körperliche geht, die Psychotherapeutinnen, eben um diese ganzen psychischen Faktoren zu besprechen, die Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, die mit den Patienten besprechen, wie es denn weitergeht, die Pflege, die da 24 Stunden da ist, die Leute häufig auch super motiviert und betreut, und von den Fachtherapeutinnen, Fachtherapeuten, also sowas wie Bewegungstherapie, Ergotherapie, ganz zu schweigen, die wirklich da auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Faktor reinbringen. Einerseits, was hilft gegen Suchtdruck, eben diese Therapien, aber auch zum Beispiel die Selbstwirksamkeit zu steigern, dass Betroffene merken, hey, sie können was, die erarbeiten was mit den eigenen Händen, was klappt irgendwie, Sport macht Spaß gemeinsam. In meiner jetzigen Klinik haben wir eine Entzugsfußballgruppe auf der Entzugsstation, da gehen die Leute einmal die Woche kicken und finden alle klasse. Und ich muss sagen, das mag ich total auch noch als persönliche Note, diese Teamarbeit auf Entzugsstationen.
Total. Und was man, finde ich, aber schon auch nochmal ganz klarstellen muss, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass jetzt die Reihenfolge, in der du jetzt die Berufsgruppen aufgezählt hast, nicht bedeutet, dass sozusagen nach der Reihenfolge die Bedeutsamkeit sozusagen besteht, weil ich finde eigentlich die Berufsgruppe, also klar, die ärztliche Berufsgruppe, da geht es halt sozusagen manchmal um Leben und Tod, ja, aber ansonsten aus meiner Sicht ist die wichtigste Berufsgruppe in der Entzugsbehandlung ehrlich gesagt die Pflege, weil die puffern am meisten die Stimmungsschwankungen ab, die puffern ab, wenn man nachts nicht schlafen kann im Entzug, die halten aus, wenn man irgendwie mal komplett als oberzickige Person irgendwie zur Mediaausgabe kommt oder irgendwie am liebsten den Teller vom Essen dahin schmeißen würde, die machen irgendwie im Nachtdienst die Gespräche, wenn man plötzlich klarer im Kopf wird und irgendwie irgendwas erzählt, aus dem Leben was erzählt, ja, und selber gar nicht weiß, warum man das dieser Person gerade erzählt. Und ich finde, das ist was, was häufig sehr, sehr unterschätzt wird, dass damit sehr viel steht und fällt, dass man sich da einfach gut aufgehoben fühlt.
Total, gerade weil, das kennt ihr auch, sag ich mal, das Motivationsfenster, während zum Beispiel Entzugsbehandlung, Alkohol, Qualifizierte gehen häufig 21 Tage, ja. Und wir haben nicht 21 Tage hohe oder niedrige Motivation bei den Leuten. Wir haben das sehr schwankend und häufig haben wir Leute, die kurz vorm Abbruch stehen und eben auch gern mal mitten in der Nacht. Und da sind es dann häufig eben die Gespräche mit den pflegerischen Kollegen, die gerade Dienst haben, die da nochmal wirklich dann, sag ich mal, das Zünglein auf der Waage sein können, dass die Leute sagen, ich mach weiter. Und wenn wir jetzt aber mal umdrehen, Angelika, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was wir mögen und schätzen. Was sind denn für dich Herausforderungen oder schwierige Situationen auf Entzugsstationen?
Also worüber ich mich nach wie vor ärgere, ist, wenn Patienten auf Stationen konsumieren, wenn sie Drogen mit auf die Station bringen, wenn sie eigentlich kommen, um zu dealen oder aber auch Alkohol mit auf die Station schmuggeln. Da muss man natürlich unterscheiden, ist das, weil er das nicht aushalten kann und hier ein Riesenproblem ist, dass er einfach die Abstinenz nicht erträgt. Anders als jetzt bei dem Drogenpatienten, der hier die Gruppe nutzt, um finanziellen Vorteil zu kriegen, also zu dealen. Das ist sicherlich noch immer eine große Herausforderung. Aggressives Verhalten, wenn jemand im Rahmen der Entzugsbehandlung hochaggressiv reagiert, dann ist das ein großes Problem oder sind das Probleme, die da immer wieder auftreten können, die uns alle Berufsgruppen, ja, in Schwierigkeiten bringen können.
Und da muss man unterscheiden, das ist ja sowohl, wenn Leute zur Aufnahme kommen und noch irgendeinen Stoff intus haben, ne, dass ja je nach Substanz das auch nochmal eine Aggressivität extrem fördert und dann auch die Leute dann im Nachhinein sagen, Gott, ich weiß gar nicht, ich schäme mich, dass ich mich so verhalten habe, das war gar nicht ich selbst, ne? Also das teilweise da in Zuständen sind, die man gar nicht beschreiben kann. Aber eben auch, dass wenn man dann klar im Kopf ist und vielleicht ein Problem hat mit Impulsivität, Aggressivität, Gereiztheit, Stimmungsschwankungen, dass das dann sozusagen immer mal wieder so hochschießt und man aber jetzt nichts hat. Also man hat weder die emotionale Stabilisierung, dass es vielleicht schon runtergefahren ist, weil der Entzug fertig ist, noch hat man vielleicht dann ein adäquates Medikament, falls man eins braucht, was einem da irgendwie eine Stabilisierung gibt, weil man das ja erstmal nicht unbedingt gleich ansetzen würde, wenn man noch gerade mitten im Entzug ist. Das sind so die beiden Richtungen, die du meintest mit aggressives Verhalten, oder?
Wobei ich die Richtung bei Aufnahme immer noch sehr gut und auch, glaube ich, das gesamte Team kann die bei Aufnahme vorhandene Aggressivität sehr gut umgehen. Mhm. Wir haben eher, und das ist also eher die Herausforderung, das Problem, wenn Patienten im Rahmen der Entzugsbehandlung plötzlich aufgrund Persönlichkeitsstörung oder aufgrund einer Impulskontrollstörung, die eben auch zusätzlich vorliegt, dann zu großen Problemen kommen oder wenn es da Schlägereien auf Stationen gibt. Also solches Verhalten, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die Teams mal belastet.
Okay, verstehe. Hattest du noch andere Herausforderungen? Weil ich hatte nämlich sonst auch noch ein, zwei Punkte so aus der psychologischen Berufsgruppe eine Herausforderung, die würde ich sonst noch ergänzen. Hattest du noch einen Punkt, Angelika?
Ihr hattet ja so ein bisschen in Richtung disziplinarische Entlassung. Davon weise ich ja immer völlig von mir. Wir üben keine Disziplin aus. Das heißt, hier geht es nicht um Disziplin. Das erkläre ich auch immer unseren Assistenzärzten. Wenn so eine Entlassung vorkommt, dass wir sagen, so und jetzt beenden wir die Behandlung, dann hat das entweder schwer therapieschädigendes Verhalten vorausgesetzt. Also, wie gesagt, der Patient bringt Drogen auf Station, fängt an hier zu handeln, fängt an auf der Station sich Heroin zu spritzen, dann würden wir sagen, hören Sie zu, das macht ja keinen Sinn. Also hier geht's ja nicht um betreutes Konsumieren, sondern wir haben viel Verständnis dafür, aber so geht's nicht. Das ist ein Problem und andere Probleme, ja, fallen mir jetzt ad hoc gar nicht so sehr ein.
Ach, das ist doch schön, wie sehr du deinen Job magst.
Ja.
Das ist doch schön, wie sehr du deinen Job magst, dass dir gar nicht so viele Probleme oder Herausforderungen einfallen. Das ist doch schön. Nee.
Ja.
Absolut. Nee, also ich finde auch, Ich finde bei den Entlassungen, ich finde, da können wir vielleicht auch einen anderen Begriff für finden, aber bei den Entlassungen finde ich, wäre nochmal zu ergänzen, dass ein Punkt ja auch ist, wenn man das Gefühl hat, dass tatsächlich auch die restliche Patientengruppe in irgendeiner Weise auch gefährdet wird oder irgendwie man das Gefühl hat, die können dadurch ihre Behandlung nicht gut machen. Ne? Das eine ist sozusagen, wo machst du dem Patienten keinen Sinn und wo auch dann vielleicht, wo muss der Rest auch geschützt werden, oder?
Ja, das ist sicherlich ein Thema. Allerdings muss man da aufpassen, weil manchmal gibt es so Schwingungen in einer Patientengruppe, dass sich plötzlich eine Patientengruppe gegen einen anderen Patienten mobilisiert. Und da muss man ein bisschen aufpassen,
dass
man da nicht fälschlicherweise sagt, wir müssen das hier beenden, weil manchmal muss man da auch einfach intervenieren und gucken, was ist denn hier gerade los? Ja, wo ist denn hier gerade die Dynamik und was hat denn das hier für ein Ziel? Dann muss man mit der ganzen Patientengruppe auch mal sprechen und sagen, Leute, irgendwie haben wir hier gerade ein Problem, glaube ich.
Ja. Mein Eindruck ist auch generell, dass die Vorstellung, wie schlimm oder wie krass Dynamiken auf einer Entzugsstation sind und was da alle für Katastrophen sind, sind in den Köpfen der Leute mal viel größer als diejenigen, als es dann tatsächlich ist. Also ich erlebe viele Mitarbeitende von Entzugsstationen, so wie dich, dass sie sagen, eigentlich schätzen sie es total. Klar gibt es manchmal Probleme. Und mein Eindruck ist auch, dass sie häufig manchmal sehr berufsgruppenabhängig sind. Ich habe beispielsweise den Eindruck, dass gerade die Sozialarbeiterinnen auf Entzugsstationen manchmal ein bisschen damit kämpfen. Für die ist das ja sehr, sehr viel Arbeit, häufig Nachsorgemaßnahmen zu organisieren. Gerade bei der Reha versinken die quasi in einem Papierberg und müssen wirklich stundenlang Sozialberichte schreiben. Und wenn dann jemand irgendwie doch spontan abbricht, kann das, glaube ich, gerade für die Kollegen sehr frustrierend sein, wenn sie dann eben super viel Arbeit reingesteckt haben, die dann eben erstmal zumindest nicht zum Erfolg führt. Und genau, ich glaube, Janina, du hattest auch noch einen Punkt für die psychologische Berufsgruppe, die da eine Rolle spielt.
Ja, genau, das finde ich nochmal wichtig, weil das ist häufig ein Diskussionspunkt, wenn es ums Thema Diagnostik geht. Ja, also ich weiß noch ganz genau, am Anfang, als ich meine PIA-Zeit angefangen habe auf der Entzugsstation, da ist mir schon aufgefallen, dass ich ständig meistens oberärztlich oder assistenzärztlich habe ich immer so Aufträge gekriegt, ja, mach doch mal hier eine Diagnostik. Und irgendwann passierte das dann, ich habe dann so innerhalb der Berufsgruppe auch die Kollegen so gefragt, wenn ich manchmal dachte, hä, aber das sehe ich doch gar nicht als so sinnvoll an, der ist doch gerade zugeballert mit Entzugsmedikamenten, was soll ich denn da für Diagnostik machen? Wir wissen doch gar nicht, was für ein Mensch überhaupt übrig bleibt, wenn die Substanzen, die er konsumiert, plus die Entzugsmedikation weg ist. Und dann kam immer so der Satz, ja, das ist was gerne immer so uns angetragen wird, dass wir mal mit Diagnostik machen sollen, um mal irgendwie endlich einen Namen zu finden, so ungefähr, für das Problem. Und das fände ich irgendwie nochmal schon wichtig zu sagen, dass es eine Herausforderung ist, zu entscheiden, wann macht eine Diagnostik schon in der Entzugsbehandlung Sinn, weil meistens macht sie keinen Sinn, höchstens gegen Ende. Und ich würde sagen, dass man eher sagen kann, wenn man jetzt jemanden selbst schon mehrfach in einer Entzugsbehandlung gesehen hat und sich schon ein Bild machen konnte, dass sich gewisse Symptomatiken, sobald die Substanzen irgendwie weg sind, immer wiederholen und sehr ausgeprägt sind, dass man dann sagen kann, wenn es der Person Chancen auf eine bessere Weiterbehandlung erhöht, dass man da irgendwie dran geht. Aber insgesamt bin ich der Meinung, und da würde mich jetzt auch deine Meinung interessieren, Angelika, dass eigentlich in den meisten Fällen eine Diagnostik nicht viel Sinn macht, weil eben die Person nicht klar genug ist.
Da bin ich völlig mit dir d'accord. Das ist auch ein Reden von mir immer, dass es auf den Entzugsstationen sehr wenig Sinn macht. Mich wundert gerade, dass du sagst, da kamen die Ärzte auf dich zu. Ich erlebe, dass die Patienten kommen, schon bei Aufnahme, schwer intoxikiert, sagt er, ich habe aber ADHS und sie müssen mich mal endlich testen. Ja. Und ich sage, nee, also es macht so gar keinen Sinn, jetzt hier zu testen. Ja, weil wir müssen erst mal gucken, was passiert denn, wenn die Substanzen mal weg sind. Ich will das nicht ausschließen, dass da jemand auch ein ADHS hat. Aber es macht in diesem Moment keinen Sinn, hier eine Testung zu machen.
Ja.
Ebenso machen bestimmte Persönlichkeitsstörungen Testungen. Es gibt, kann gegen Ende Sinn machen, aber in dem Moment, wo die hin und her gerissen sind, ambivalent von allem, was will ich, wo will ich hin, macht das überhaupt keinen Sinn. Da habe ich natürlich in meiner Klinik den Vorteil, dass wir Patienten, die dann mal entgiftet sind und auch mal eine kurze Zeit wieder zu Hause waren, auf unseren komorbiden oder Doppeldiagnosenstationen aufnehmen können und gucken, so, jetzt machen wir mal eine Testung, jetzt gucken wir mal, was ist denn übergeblieben, wenn sie clean sind, welche Probleme sind denn noch da? Was natürlich Sinn macht, ist schon in einer Entzugsbehandlung mal zu gucken, wie viel Depression ist denn da? Nicht in der akuten Intoxikation, aber schon im Verlauf der Entzugsbehandlung.
Wobei ich auch da sehr oft festgestellt habe, dass diese Sachen eben, dass am Anfang bei sehr vielen rauskommen will, dass sie eine Depression haben und 4 Wochen später, wenn wirklich alles am Entzug abgeschlossen ist, das dann schon wieder ganz anders aussieht. Genauso auch bei den kognitiven Sachen.
Das muss man sicherlich differenzieren, wie früh man das macht. Auf der anderen Seite auch eine Depression kann kommen und gehen, ist ja nicht so ganz unüblich. Muss man sich natürlich auch so mal ein bisschen den Zeitverlauf betrachten und nicht immer nur den Punkt jetzt. Aber trotzdem, das sind so Dinge, auf die man einfach achten sollte, weil wir suchen ja schon auch ein bisschen nach den Ursachen der Suchterkrankung.
Ja.
Was ist denn passiert? Ja. Und manchmal berichten auch Patienten schon in der Entgiftung von dem Trauma, das passiert ist. Und dann ist schon auch sinnvoll, da hinzugucken und zu schauen, wo kann denn da die weitere Behandlung stattfinden.
Absolut. Wir wissen ja, also ich habe neulich noch mal eine Studie gelesen, dass bei Leuten, die an einer Drogenabhängigkeit leiden, bis zu 60% oder teils nach Quelle auch 70% Komorbiditäten, das heißt noch eine weitere Erkrankung wie Persönlichkeitsstörung, wie Depression vorliegt. Das heißt, da gibt es tatsächlich sehr, sehr viel. Und das ist auch noch vielleicht ein letzter Punkt zu dem Thema, den ich immer noch wichtig finde, gerade für die psychologischen Kolleginnen, vielleicht die auch neu anfangen. Häufig sagen Leute da, Mensch, die Patientinnen sind ja nur 3 Wochen da. Kann ich denn da richtig wirklich, gerade wenn jetzt noch andere Erkrankungen vorliegen, gerade wenn die Leute schwer entzügig sind, was kann ich denn da in den 3 Wochen machen? Und da ist natürlich die Antwort nicht viel, nicht so viel, wie wenn die Leute 6 Wochen da sind oder wenn man 60 Stunden Psychotherapie mit ihnen macht. Aber einerseits habe ich schon immer den Eindruck, wenn man das gut mit den Leuten auch transparent bespricht, dass man jetzt nicht viele Gespräche hat und eben jetzt zum Beispiel singulär sagt, da wollen wir in den 3 Wochen drauf, dass man dann schon sehr coole Ergebnisse erzielen kann, so eine Art Grundlage legen kann, für was noch kommt. Und andererseits habe ich die Erfahrung gemacht, gerade die Leute, die häufiger kommen, da ist dann auch ein längerer Prozess über verschiedene Entzugsbehandlungen möglich. Und man kommt in eine ganz, ganz besondere Therapiebeziehung, wenn wir Leute haben, die wirklich vielleicht 4, 5, 6 häufiger mal in Entzug kommen und man sie immer wieder psychotherapeutisch betreut. Dann hat man quasi mit Pausen und über verschiedene über Aufenthalte hinweg, aber doch tatsächlich eine ganze Menge Zeit zusammen, die man nutzen kann. Und ich finde, das ist ein Punkt, der wird mir häufig zu sehr unterschlagen, wenn es darum geht, ja, man kann ja nur nicht so viel machen, weil es immer nur so kurz ist.
Absolut.
Absolut, absolut.
Ja.
Was nochmal wichtig ist, manchmal kommen Patienten mit der Idee, ich möchte meine Kindheit aufarbeiten. Ich brauche psychologische Gespräche, ich möchte meine Kindheit aufarbeiten. Das ist natürlich nicht machbar. Also es ist absolut unmöglich, in einer Entzugsbehandlung eine Kindheit aufzuarbeiten. Das muss der Psychologe oder die Psychologin dann auch sehen und versuchen, okay, das ist nicht für diese Behandlung hier indiziert, dazu brauchen Sie etwas anderes, eine ambulante Therapie oder was auch immer. Aber das muss man manchmal mit dem Patienten klären, dass das kein Ziel für eine Entzugsbehandlung sein kann.
Ja, also ich glaube, zusammenfassend war auf jeden Fall uns wichtig, irgendwie auch darzustellen, dass man mehr einfach auf sein Bauchgefühl vertraut, was ist gerade relevant für die Person, die gerade im Entzug ist, was kann man leisten in der Zeit, was macht aber eben auch keinen Sinn, wie jetzt zum Beispiel bei der Diagnostik, und das dementsprechend auch so zu kommunizieren. Also nicht sozusagen sich da irgendwie von Karren spannen zu lassen und einfach irgendwas zu machen, wo man nicht hintersteht, weil was natürlich der Nachteil sein könnte, ist, dass eben falsche Diagnosen einfach entstehen, die dann irgendwie für 100 Jahre weitergetragen werden oder die Betroffenen einfach für sich in, sag ich mal, die eigene Identität integrieren und das einfach in eine falsche Richtung geht. Und das war uns irgendwie wichtig, an der Stelle da nochmal zu betonen.
Dennoch sind die Psychologen hochgradig wichtig für die Entzugsbehandlung und jeder Patient fragt immer nach dem psychologischen Termin.
Ja, absolut. Dann zum nächsten Punkt. Den können wir auch gerne sehr kurz halten. Der ist dadurch entstanden, dass ich zufällig auf einer Feier jemand getroffen habe, die in so einer privaten Entzugsklinik arbeitet, im Ausland, aber eben auch für deutsche PatientInnen. Und die Person hatte medizinisch keine Ahnung, aber war, sage ich mal, sehr motiviert, also hatte einfach sehr viel Mitgefühl mit den süchtigen Menschen und hat dann eben das Thema alternative Entzugsmöglichkeiten angesprochen und warum wir denn hier so in Deutschland die Patienten quälen würden und so die anderen Methoden nutzen würden. Und da dachte ich, das ist ein Thema, wo Angelika sich aufregen kann. Vielleicht schaffen wir es ja, dass du dich sozusagen, dass du kurz erklärst, was ich da vielleicht so im Sinn hatte und dich kurz darüber aufregst, dass wir sozusagen nicht die halbe Folge damit füllen.
Also einmal reg ich darüber gar nicht, gar nicht auf. Diese berühmt-berüchtigten Ultra-Rapid-Opiat-Detoxifikationen, die man da durchführen kann, also Ultra-Kurzentzüge, die sind auch gar nicht neu. Die ganzen Studien, die es dazu gab, sind in den 90ern gelaufen. Mhm. Und zwar also Studien, die man absolut anerkennen kann, allerdings häufig sehr wenig Patienten. Also die Idee hinter diesen Ultra-Kurzentzügen ist, einen Patienten in eine Narkose zu versetzen, und zwar relativ lange. Also zum Teil sind die 6-8 Stunden in Narkose. Und in diesen Narkosen wird dann mehrfach Naloxon oder im Verlauf Naltrexon als längeres Depot gegeben, um eine sofortige Opiatentzugsbehandlung einzuleiten. Also Naloxon und Naltrexon sind die Opiat-Antagonisten. Das heißt, sie verdrängen die Opiate vom Rezeptor und führen dazu, dass das dann frei ist. Also das sind auch die Mittel, wenn jemand eine Heroinüberdosis hat oder sowas, dass man vom Notarzt injiziert bekommt, damit der wieder zu sich kommen kann, wenn es noch nicht die Katastrophe eingetreten ist. Mhm. Diese Idee war also, man legt sich auf eine Intensivstation oder arbeitet mit einem Anästhesisten zusammen, versetzt den Patient in eine Sedierung. Hier gibt's nochmal Unterschiede in der Sedierung, etwa eine ganz tiefe Sedierung oder nur eine leichte Sedierung, gibt dann diese Opiat-Antagonisten ein- bis mehrfach und hat also eine relativ lange Narkose und ist dann danach entzogen. Die Studien zeigten in den kleinen Bereichen, dass das funktioniert, dass das keine Methode ist, die gar nicht läuft und die Blödsinn ist. Nein, das geht, das kann man machen. Aber wir haben ja hier ein Narkoserisiko. Und das ist eben nicht zu unterschätzen, denn wir haben ja hier Patienten, die mit Druck zu tun haben. Das nächste war, am Anfang hat man diese Entzugsbehandlung verglichen, nicht mit einer Methadon- oder Buprenorphinreduktion, sondern mit der Gabe von Trizyklika, also Doxepin oder sowas. Mit sowas benutzt heute keiner mehr als reine Entzugsmedikamente. Also das würde man ja gar nicht machen. Das ist ja so ein halber Kaltentzug, wenn ich da nur die Trizyklika anwende. Es geht, aber es ist extrem schwierig und nicht so einfach. Dann hat man festgestellt, dass also die Entzugsbehandlung dadurch da massiv verkürzt werden konnte. Also die Patienten waren nach dieser Narkose dann noch ein paar Tage in den Kliniken, haben weiter die Naloxon oder Naltrexon Depots bekommen und sollten auch die danach weiter einnehmen. Also wie gesagt, das ist eine Technik, die funktionieren kann, aber nur, wenn es um reine Opiate geht. Kein Mischkonsum, kein Kokain, keine Amphetamine, kein irgendetwas, sondern nur reine Opiate. Mhm. Hochmotivierte Patienten, die auch das wirklich wollen, absolut gesund, damit sie kein oder nur ein geringes Narkoserisiko haben. Und dann kann man sowas durchführen. Allerdings braucht man ja einen Anästhesisten und eine Vollausstattung einer intensivmedizinischen Überwachung. Also ja, das geht und das ist gar nicht neu, aber es ist nicht einfach durchzuführen. Und letztendlich waren die Ergebnisse, die da rauskamen, nicht so überzeugend, dass man gesagt hat, boah, das wird das Nonplusultra, sondern ja, das war am Anfang ganz gut. Nach 30 Tagen waren die noch abstinent. Aber langfristig waren die Ergebnisse auch nicht besser, als wenn wir eine übliche Entzugsbehandlung machen.
Und dann muss man ja sagen, diese Ausstattung, die du erwähnt hast, die haben ja die Entzugsstationen überhaupt gar nicht. Ne? Also das ist ja was eine normale Entzugsstation nicht hätte. Dass man eine Person findet, die sonst körperlich total gesund ist und die zusätzlich auch keinen Mischkonsum hat. Auch das ist ja irgendwie manchmal eine Nadel im Heuhaufen. Dementsprechend wären ja schon die Sachen, die du als Aber aufgezählt hast, eigentlich die Dinge, die in der Praxis sonst, also das wäre ja gar nicht machbar eigentlich in den meisten Fällen.
Ja, das ist wirklich die Rarität. Also wir in Deutschland haben da, also mir würde kaum ein Patient einfallen, für den das jetzt in Frage käme.
Ja.
Weil langjährige Heroinkonsumenten haben nun mal Vorerkrankungen, haben dann irgendwann eine Schädigung am Herz, haben ein Problem mit der Lunge. Die sind eben nicht einfach so ganz leicht anästhesierbar.
Ja, und die konsumieren meistens noch andere Stoffe, wenn sie dann versuchen, doch zwischendrin mit irgendwas, was vielleicht gerade mehr verfügbar ist oder günstiger ist, oder ne, also dann was anderes zusätzlich noch zu konsumieren. Also auch das, dass sie nur Heroin konsumieren würden, wäre ja auch sehr häufig dann eine Seltenheit, ne?
Genau,
ja.
Absolut.
Ich finde generell, die Geschichte der Medizin zeigt, wenn jemand anbietet und sagt, Leute, ich habe ein ganz neues Verfahren, das geht viel schneller, komplett ohne irgendwie körperliche Symptome und alles ganz easy, ist immer ein bisschen Vorsicht geboten. Und das löst natürlich immer so eine Attraktivität aus, weil eben die klassische Entzugsbehandlung geht eben länger, ist mit Symptomen verbunden und ist echt ein harter und steiniger Weg. Dann finde ich, klingt sowas natürlich erstmal in der Theorie gut, ist aber, wie gesagt, irgendwie meistens dann doch irgendwie sehr mit Vorsicht zu genießen.
Ja, absolut.
Aber auch da nochmal, die sind nicht ganz ohne Entzugssymptome. Ja, also selbst wenn die aus den Narkosen rauskamen, hatten die manchmal trotzdem eben Entzugssymptome, weil so ganz schnell baut der Körper halt dann doch nicht ab. Und man hat sie dann über Tage noch weiter betreut und hat ihnen weiter das Naloxon gegeben. Also so ganz ohne war das auch nicht. Ja, das muss man da klarstellen.
Dann würde ich sagen, hätten wir noch eine letzte Frage, auf die wir uns besonders gefreut haben, denn unserer Erfahrung nach ist quasi die Entzugsstation auch ein Ort, wo wirklich unglaubliche Anekdoten zustande kommen, die häufig Leute gar nicht glauben, die nicht selber in dem Bereich arbeiten. Wir müssen dann auch noch Janina überlegen, ob wir nicht mal eine eigene Anekdotenfolge machen wollen. Ich glaube, das würde sich fast anbieten. Aber jetzt du, Angelika, was würdest du denn sagen nach all den Jahren, was ist so mit deine beste Anekdote aus dem Bereich Entzugsbehandlung?
Ich weiß gar nicht, ob das die beste Anekdote ist, aber es ist eine, die mir immer im Kopf geblieben ist, weil sie so ein bisschen gezeigt hat, dass nicht viele Ärzte ein Verständnis für Suchtpatienten haben. Wir hatten damals in unserer alten Klinik, wo wir alle drei gearbeitet haben, eine Patientin auf der Alkoholstation, die sehr viel trank, die auch häufig kam, die immer wieder stürzte und dann auch in der Somatik landete. Und an diesem einen Tag landete sie wieder mal nach einem schweren Kopfsturz auf der Intensivstation der Kreisklinik. Und wir wurden von der Anästhesistin dort angerufen, die auf der Intensivstation arbeitet und sage, Frau XY möchte zu Ihnen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das so will. Ich habe der jetzt eine Möglichkeit gegeben, mit der sie entscheiden soll, ob sie weiter trinken will oder nicht. Und nur wenn sie nicht weiter trinken will, würde ich ihnen die Patientin zuverlegen. Ich hatte das noch versucht, der Kollegin auszureden. Das Ganze ist natürlich schiefgegangen. Die Idee der Kollegin, der Intensivmedizinerin war, sie stellt dieser Patientin auf der Intensivstation eine Flasche Wodka.
Nein!
Eine Flasche Wasser ans Bett.
Nein!
Und je nachdem, was sie... Genau. Also beides. Sie standen zwei Flaschen am Bett. Und das, was sie... Wenn sie das Wasser trinken würde, dann würde sie sie in die Entzugsklinik überweisen. Wenn sie den Wodka trinkt, dann würde sie sie danach entlassen.
Mein Mund steht immer noch offen. Er stand über 10 Sekunden offen. Ich kann das nicht glauben. Ich kenne
genau.
diese Geschichte
gar
nicht.
Die Geschichte ging weiter. Die Patientin war nicht dumm. Die Patientin hat den Wodka getrunken und das Wasser in die Wodkaflasche geschüttet.
Oh mein Gott, wie geil ist das denn?
Geil.
Und kam dann bei uns an. Später meldete sich diese Anästhesistin wutentbrannt, dass die Patientin sie ausgetrickst habe und man festgestellt habe, dass sie doch den Wodka getrunken hat und das nur umgekippt. Für mich war das klar, aber es zeigt so deutlich, dass dieses Verständnis von Sucht und der Problematik überhaupt nicht bei dieser Kollegin angekommen ist. Also allein die Idee, ihr Druck machen zu wollen mit so einer komischen Geschichte, nur wenn sie das Wasser trinken, schicke ich sie in die Entzugsbehandlung, weil ich dann sehe, dass sie ja motiviert wären, abstinent leben zu wollen, ist ja ein totaler Blödsinn. War aber etwas, was ich nie vergessen habe und immer gedacht habe, um Gottes Willen, wie kann man denn den Kollegen erklären, was eigentlich Sucht bedeutet?
Und genau das, deshalb machen wir diesen Podcast, wegen solchen Geschichten, damit man solchen Leuten dann sagen könnte, hier, bitte hör dir doch mal den folgenden Podcast an. Es könnte deine Qualifizierung als Ärztin massiv steigern. Aber ich muss sagen, ich feiere fast am meisten eigentlich die Patientin. Weil wie großartig hat sie es bitte hingekriegt? Sie hat ja selber sozusagen für sich sich ja trotzdem entschieden, ich brauche Hilfe und hat dafür gesorgt, dass sie wieder zu euch auf die Entzugsstation kommt. Das heißt, sie hat ja beides gemacht. Also sie hat einerseits, ist sie dem Suchtdruck erlegen, sage ich jetzt mal, hat es nicht geschafft, das Wasser zu trinken. Aber gleichzeitig hat sie ja dafür sorgen wollen, dass sie auf die Entzugsstation kommt. Und ich finde, also da sieht man wieder, Ressourcen können dann doch immer da sein, wenn man was will.
So. Wahnsinn. Also ich habe auch mit vielem gerechnet. Angelika, du hast meine Erwartungen übertroffen, was die Anekdote angeht. Vor allem, weil diese Pointe noch am Ende war. Die war bis dahin schon super, aber wie sie dann das ausgetauscht hat, die Flüssigkeit, das war echt das Highlight. Vielen, vielen Dank. Ich würde diese Geschichte auch so stehen lassen und vor allem mich oder in unserem Namen uns ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir an einem Sonntag die Zeit genommen hast, hier Gast gewesen zu sein. Genau, ich hoffe, es war für dich auch schön und vor allem wünschen wir dir natürlich alles, alles weiter Gute und sind sehr dankbar, dass wir so coole Leute wie dich auch in der Suchtarbeit haben. Also vielen, vielen Dank, Angelika.
Vielen Dank.
Ich möchte mich auch bei euch bedanken und nehm immer wieder gerne teil. Vielleicht haben wir mal wieder etwas, worüber wir reden können.
Bestimmt, bestimmt. Das Kinder- und Jugendthema und Thema Sucht haben wir ja schon auf jeden Fall im Hinterkopf.
Voll. Und damit eben auch in Zukunft weitere Folgen erscheinen, ihr müsst euch zum Glück nicht zwischen Wasser oder Wodka da draußen entscheiden, sondern quasi nur zwischen dem Podcast weiterhören oder nicht. Ich hoffe, die Wahl fällt leichter. Denn wenn ihr euch die Folge gefallen habt, hört gerne noch in weitere rein. Wir freuen uns immer total, wenn ihr uns auch auf unserer Instagram-Seite folgt. Da werdet ihr auch über alle aktuellen Neuigkeiten auf dem Laufenden gehalten. Wenn ihr bei dem Podcatcher eurer Wahl das Abo und die Glocke für uns abonniert und vor allem, wenn ihr uns vielleicht auch eine nette Bewertung da lasst oder uns schreibt, uns Feedback gibt. Das alles hilft immer sehr, den Podcast sichtbarer zu machen und eben Leute wie diese Anästhesieärztin zu erreichen, die vielleicht sich auch noch was hiervon mitnehmen kann.
Absolut. Ich hätte es nicht besser formulieren können und vielen Dank an der Stelle schon mal für die ganzen Leute, die jetzt schon schrittweise immer mehr auch uns folgen auch auf Instagram davon profitieren, dass wir die Folgen immer so ein bisschen zusammenfassen nochmal. Vielen Dank schon mal dafür. Und wir wünschen erstmal, auch wenn es bei euch kein Sonntag ist, wünschen wir erstmal einen schönen Restsonntag oder was auch immer für einen Tag. Dann würde ich sagen, bis bald.
Bis dahin.
Free audio post-production by Alphonic.com.